Willkommen bei CT Uplink. Heute reden wir über Dinge, die man auf Kopierern findet und auf sonstigen Festplatten, die man im Internet kaufen kann. Wir reden über DVB-T H2D irgendwas The Revenge. Und Stefan erzählt uns, wie er mit dem Elektroauto über die Alpen gefahren ist. Bis gleich.
Über die Alpen haben sich ja schon wieder beschwert, oder?
CT Uplink. Tag, willkommen bei CT Uplink. Wir haben überall Kameras in diesem Studio.
Überall.
Heute reden wir nochmal über die CT13, die schöne grüne, und über interessante Themen da drin. Ich bin Fabian Scherschel, heute mit dabei.
Volker Zota.
Lutz Labs.
Und Stefan Portek.
Volker ist, glaube ich, hier dabei, weil ich nicht mehr alleine in der Sendung sein kann, weil ich irgendwie Gigahertz und Megahertz nicht auseinanderhalten kann.
Genau, ich werde mich dann immer korrigieren. Es war übrigens Kilohertz
mit so einem Nackenschlag
und Megahertz.
Gleich. Genau. Wir haben eine Menge interessante Themen heute. Ein Thema, über das wir nicht reden, das ich aber nochmal auf das hinweisen wollte. Wir haben in diesem Heft eine sehr coole Story zu Game of Thrones und den Spezialeffekten da drin. Also wenn euch das interessiert, solltet ihr unbedingt dieses Heft kaufen und das lesen. Wie die das alles so machen, das fand ich sehr cool. Die sind nämlich zum Teil in Deutschland.
Genau.
Gemacht, was ich auch nicht wusste.
Ja, und vor allen Dingen unter dem Softlink ist, CT-Link heißt es ja jetzt, Gott, geht ja gut los, ist ein sehr cooles Making-of-Video auch, was andere ein bisschen kommentiert. Das habe ich mir vorhin mal angeschaut, das ist echt sehenswert.
Cool, ja, solltet ihr euch angucken. Aber zuerst reden wir über deine Geschichte, Lutz. Du hast sehr interessante Sachen gemacht, erzähl mal.
Ja, das war ich nicht alleine, ne? Auch mal ganz klar. Wir haben ein paar gebrauchte Festplatten gekauft, ein paar gebrauchte Handys und auch einen gebrauchten Drucker. Der steht jetzt hier mal so als fünfter Mitarbeiter sozusagen hier mit drin. Und haben mal geguckt, ob die Leute dann ihre Daten dann richtig gelöscht haben, wenn sie denn ihre Hardware verkaufen. Nee.
Haben sie nicht.
Haben sie nicht. aber zum Glück haben wir ja, wir sind ja bei der CT und können dann eben auch noch mal ein paar Tipps geben, wie man das dann wirklich richtig macht. So, ja, darum geht's eigentlich. Und ja, es war eigentlich wirklich sehr erschreckend, was da so auf diesen Geräten alles so zu finden war. Das ging über Selfies, natürlich auch nackt oder in Reizwäsche, über Konstruktionszeichnungen, über Testamente. Wirklich schön, sehr persönliche Sachen. Ein Staatsbürgerschaftsnachweis aus Österreich haben wir gefunden. bis hin zu gebrauchte Festplatte gekauft und naja, gucken wir mal, ob wir die irgendwie anschließen können, und dann bootete plötzlich das Windows mitsamt Browser, sämtlichen Passwörtern gespeichert. Oh. Das heißt, wir hätten im Namen des ehemaligen Besitzers Mails schreiben können, seine Mails abrufen können. Also ich glaube, Mirko, der das gemacht hat, hat irgendwie eine leichte Schäden auf der Stirn, weil er sich so oft da drauf gehauen hat. Und ja, das ist wirklich nicht sehr schön. Wir haben auch ein paar Sachen, wo wir sagen, ja, das ist ordentlich gelöscht, natürlich. Selbst tatsächlich von den Bordmitteln her kann man einiges sicher löschen. Fangen wir gleich mal kurz mit den Handys an. Das hier ist ein etwas älteres Handy mit Android 2.3, wenn ich mich recht entsinne. Das hier hat ein Android 4.3. Großer Unterschied, ab 4.3 unterstützt Android Trim. Das heißt, hier ist eigentlich alles gelöscht.
Trim ist diese Möglichkeit, um bei SSDs normalerweise oder bei solchen Flash-Speichern die Daten komplett zu schreddern, oder was ist es?
Trim, das Betriebssystem sendet dem Speicher oder dem SSD-Controller den Befehl, jetzt trim mal, und sendet ihm Informationen, welche Daten wirklich nicht mehr benötigt werden. Normalerweise hast du ja, wenn du eine Datei löscht, eben nur den Verweis auf die Datei gelöscht.
Genau.
Und der Speicherbereich bleibt ja irgendwie benutzt. Trim sagt, diesen Speicherbereich kannst du jetzt löschen. Und dann löscht
auch das Android
Smartphone,
dann auch,
das
ja?
tut das Android dann auch. Wenn man das auf den Werkszustand zurücksetzt, dann reicht das bei Android 4.3 und höher natürlich aus. Aber vielleicht nicht, da sind wir uns nicht so ganz genau sicher, bei Geräten, die mit älteren Versionen ausgeliefert wurden und dann auf 4.3 aktualisiert wurden. Mhm. Das heißt also, man sollte dann schon mal sicherheitshalber nochmal nachgucken, falls man so ein Handy besitzt. Das hier kommt sogar von einem Händler, und da haben wir Informationen drauf gefunden. Das war auch normal über die Betriebssystemmittel zurückgesetzt. Man kann aber natürlich das Handy routen, und dann macht man sich so einen Dump von dem Speicher mit DD, und dann kann man dieses Image, was man sich dann erstellt hat, wie eine Festplatte mounten und dann mal gucken, was da alles so drauf ist. Und das hier gehörte wohl einer Maklerin, Ja. Decken wir den Mantel des Schweigens drüber.
Ihr habt ja auch irgendwie, was ich sehr interessant fand, irgendwie bei eBay haben Leute Festplatten verkauft und gesagt, ja, wer die kauft, muss die dann löschen.
Ja, genau.
Das fand ich sehr...
In den Kommentaren zu der Ticker-Meldung dazu hieß es auch, dass die Leute früher also fast schon erwartet haben bei gebrauchten Festplatten, dass gefälligst die MP3-Sammlung drauf zu sein habe.
Guter Trick. So
also die haben sich dann hinterher bei dem Verkäufer beschwert, da ist ja gar nichts drauf.
ja. Aha, das war mir neu.
Also ich meine, da denkt man ja vielleicht so auch als jetzt nicht so Vollnerd wie wir mal drüber nach, dass auf der Festplatte sowas ist. Aber Handy finde ich interessant. Ich glaube, denken viele Leute nicht drüber nach. Und bei so einem Multifunktionsgerät hier, da wissen ja, also ich habe da über die Geschichte mit sehr, sehr vielen Bekannten so einfach so geredet, so beim, ne, wie man das so macht, wenn man sich so trifft abends, so beim Fußball gucken oder so. Und die meisten Leute wissen...
Wenn das Spiel so langweilig
genau,
ist.
Genau, wenn die Deutschen keine Tore schießen. Die wissen überhaupt nicht, dass in so Dingen eine Festplatte drin ist.
Das ist ja so ein richtiges Multifunktionsgerät hier. Das kann scannen, das kann faxen, das kann natürlich drucken.
Und kopieren.
So ein
kopieren
kannst du tatsächlich, ne? Also auch.
Das
genau.
Steht in fast jedem Büro.
Sowas steht in, das baugleiche Modell hatten wir ja auch jahrelang im Haus. Und ja, das braucht natürlich irgendeinen Speicher, zum Beispiel um Daten aufzubereiten oder eben für die Scans oder die empfangenen Faxe. Das ist im Allgemeinen eine Festplatte. Und ja, ich habe da mal was vorbereitet. Ich habe mal die Schrauben schon mal entfernt, dass wir das nicht jetzt einfach machen müssen. Das ist hier an der Seite so eine kleine Abdeckung. Und dann zieht man hier so einen kleinen Tray raus. Und vielleicht kannst du den in die Headkamera da reinlegen.
Da ist eine Festplatte drin.
Da ist eine Festplatte drin. Das ist sogar, also eigentlich verwunderlich, dass diese Festplatte noch lebt. Das ist eine PATA-Festplatte, also noch mit Parallelanschluss.
AO.
Oh Mann.
AO. Ja, stimmt.
Ja, genau.
Ja. Wenn man genau hinguckt, fällt es einem wieder auf.
Ist das nicht IO?
Ja, IO ist das schon, aber AO ist meine Verwunderung darüber.
Weiß es gar nicht, ich glaube, es waren 40 Gigabyte.
MK40 könnte darauf hindeuten.
Könnte darauf hindeuten, genau. Und wenn man so ein Gerät hat, dann kann man davon ausgehen, da sind auch tatsächlich Sachen drauf. Also wir haben, das Gerät war so eingestellt, haben beim Setup nachgeschaut, dass eben die Druckdateien nicht gespeichert wurden auf der Festplatte. Schade eigentlich. Ne?
Für euch jetzt vielleicht schon.
Für uns schon, genau. Was aber gespeichert wurde, was der Verkäufer nicht gelöscht hat, das waren die Faxe und die Scandaten. Das heißt, wir haben hier so einen ganzen Stapel voll Sachen, die wir dann irgendwie da rausgezogen haben und ausgedruckt haben. Konstruktionszeichnungen und all so ein Zeug. Ne? Halt mal nicht so in die Kamera, dass man es sehen kann. Das würde uns Ärger bereiten, glaube ich.
Was man so alles scannt.
Deswegen war der Drucker letztens so blockiert, weil ihr den ganzen Quatsch ausgedruckt habt. Ist klar. Verstehe.
Ja, das ist eine Angebote. Das ist eine Firma aus dem Automobilbereich.
Offensichtlich Stirnradgetriebe, Motor.
Mhm. Hat irgendeiner seinen Hintern gescannt?
haben wir jetzt nicht gefunden.
Das wäre jetzt auch wirklich interessant.
Ja gut, bei Festplatten ist es relativ einfach, wie man inzwischen weiß, Daten wiederherzustellen, auch wenn die gelöscht wurden. Es gab auch den Fall, da hat einer ein RAID verkauft, also ein externes RAID-System mit zwei Festplatten. Er schrieb dazu defekt, also Netzteil war defekt. die Platten in dem RAID waren aber gar nicht die Platten, die irgendwann mal im RAID waren, sondern hat da irgendwelche Platten reingesteckt. Also wir haben nicht nur das Gespiegelte erhalten, was wir sonst hätten erhalten, sondern gleich zwei Festplatten mit unterschiedlichen Daten.
Ja gut, das war jetzt kein Profi, würde ich sagen.
Das war jetzt kein Profi, aber ja.
Das mit den Kopierern schockiert mich jetzt gerade kolossal. Also bei Festplatten und Handys weiß man es ja eigentlich, wenn man sich ein bisschen mit der Materie beschäftigt. Kennt ja jeder, ne? Dass du mal aus Versehen eine Datei gelöscht hast, dann guckst du im Internet nach und dann gibt es irgendwie 1000 kostenlose gute Tools, die gelöschte Dateien wiederherstellen. Also ich glaube, dafür ist jeder, der schon mal am Computer gesessen hat, sensibilisiert. Bei einem Kopierer wäre ich da nie und nimmer drauf gekommen, ehrlich gesagt. Klar, kann man ein bisschen nachdenken, sich herleiten, dass da wohl auch ein Speicher drin ist, aber hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt.
Also ich weiß auch nur, weil im Zuge von Snowden und diesen ganzen NSA-Enthüllungen das auch aufkam.
Vor allen Dingen Firmen leasen oder mieten die Dinger doch. Wir haben ja unsere auch nicht gekauft. Irgendwie ziehen wir unsere Festplatten da wenigstens ab und geben die ohne zurück? Oder wie machen wir das?
Ich kann es dir nicht verraten. Aber bestimmt. Also wir haben ja, wir geben ja auch keine Festplatten einfach so aus dem Haus.
Ja.
Hier steht auch ein großer Container mit einem Schloss dran, wo wir die Festplatten reinschmeißen können. Und im Allgemeinen werden die auch vorher natürlich genullt. Und dann kriegt man ja auch ein Zertifikat, dass eben diese Festplatte genau vernichtet wurde.
Ja, aber so leicht ist das gar nicht, die wirklich kaputt zu machen. Also ein Profi, das weißt du ja wahrscheinlich viel besser als ich, ne? Also wenn es da irgendwie Profis gibt, die aus den Festplatten, die sie aus dem World Trade Center Trümmern rausgeholt haben, noch was lesen konnten irgendwie.
Termit. Wir sollten da mit Termit dran.
Ich habe tatsächlich bei einigen Herstellern von Grillkohle nachgefragt, ob die mit ihrer Grillkohle Temperaturen von 800 Grad erreichen. 800 Grad ist der Kuriepunkt von diesen Magnetmaterialien.
Okay.
Da richten sie sich neu aus und damit sind dann eben sämtliche Sachen futsch.
Wolltet ihr einen Praxistipp machen?
Ja, ja, es kam natürlich die Frage, was macht man mit Festplatten?
Wenn ihr gerade nichts anderes zu grillen habt, dann grillt eure Festplatten.
Nein, aber du hast ja natürlich, nimm mal an, deine Festplatte ist defekt und du kannst sie gar nicht mehr löschen. Du willst aber nicht, dass die Daten irgendwo landen, dann kannst du sie eigentlich nur in den Schrank legen. Oder mechanisch zerstören.
Stimmt.
Oder eben vielleicht mit Hitze die Magneten neu
aufrichten. 2,5 Zoll Platte kriegst du auch bestimmt mit dem Hammer noch ganz gut platt gehauen, oder?
Ich habe auch andere Hammer, die das Ganze mit den größeren noch erledigen würden.
Den hättest du mal mitbringen sollen, oder war das der, den wir letztes Jahr
ja, Vorschlaghammer? 5 bis 8 Kilogramm sollte dafür eigentlich ausreichen.
Die können auch eigentlich aufschrauben, oder?
Die kann man
Deckel aufschrauben und dann die Platten selber kaputt hauen.
Würde ich mal, also nochmal kurz zur Grillkohle zurück. Die Hersteller haben gesagt, oder eine Hersteller hat gesagt, man bitte nicht so einen Quatsch machen, so wirklich sinngemäß. Ein anderer hat keine Temperatur genannt, sondern nur eine Energie in Kilojoule. Damit kann man irgendwie relativ wenig anfangen.
Mhm.
Aber es kommt wohl nur so auf 700 Grad im Maximum.
Muss man verkoksen.
Man kann natürlich auch so einen Bunsenbrenner nehmen und dann auf die einzelnen Scheiben, nachdem man sie vorher ausgebaut hat.
Super Idee. Ich sehe schon, wenn man beim Arzt sitzt mit verkokenen
Flossen. Zu Hause.
Ja. Ich glaube, es ist nichts zum Nachmachen.
Und das machen wir ab jetzt auch mit jedem Kopierer, den wir hier im Haus haben.
Jedem Kopierer, genau.
Es gibt auch irgendwo so ein YouTube-Video, dass so ein paar Leute diese Scheiben mal mit Termit gelöscht haben.
Ach.
Ne?
Ja, da habe ich die Idee.
Ist nicht zur Nachahmung empfohlen, möchte ich mal sagen.
Ach.
Sind 2300 Grad wohl, die man damit erreichen kann. Und es ist ein bisschen gefährlich.
Sollte man nicht auf der Tischplatte machen,
sollten wir hier wenigstens für ein Video mal hier machen, oder?
Drin, das ist doch bestimmt,
ja, vielleicht, Jom, oder? Ne?
Wir brauchen eh mal einen neuen Tisch.
Sicher mit Termit ist, glaube ich, ein super Video.
Ich finde das cool, ja. Kann man das einfach irgendwo, egal.
Nein, also ich würde vorschlagen, wer seine Festplatten wirklich löschen möchte, der schraubt einfach mal die Dinger auf. Also wenn man sie nicht mehr per Software löschen kann, natürlich nur. Und verbiegt die Platte da drin, nimmt einen Meißel, nimmt einen Hammer, nimmt eine Zange, einen Schraubstock. Also
schön, wenn man ein bisschen Stress hatte auf der Arbeit und sich mal abreagieren muss.
Zum Beispiel.
Festplatten löschen.
Festplatten löschen ist dann eine gute Idee, genau.
Ja, finde ich super.
Also wir haben in der CT übrigens auch noch andere Tipps, wie man seine Festplatten sicher löschen kann.
So mit Software, ne?
Mit Software, ja. Und dabei sollte man natürlich bedenken, es ist von Datenträger zu Datenträger unterschiedlich. Also Festplatten kann man relativ einfach löschen, die überschreibt man mehr oder weniger einfach. Dann gibt es zwar noch so ein paar Randbereiche, die noch Daten enthalten könnten, wenn man ja auch so ein paar Reservesektoren immer noch drin hat. Das kann man aber im ersten Ansatz zumindest als Privatband ignorieren. Bei SSDs ist es anders. Da gibt es noch eine ganze Menge mehr Reservebereiche. Und SSDs unterstützen prinzipiell auch etwas namens Secure Arrays, Arta Secure Arrays. Da setzt man denen also einen Befehl ab, jetzt lösche ich gefälligst. Das unterstützen Festplatten auch, dauert aber sehr lange. Bei SSDs, bei modernen SSDs, die selbst verschlüsseln, dauert das ein paar Sekunden und dann ist es die gelöscht.
Mhm.
Und die kriegt man auch nicht so unbedingt wieder.
Ja, das war ja schon das Problem, das wir immer hatten, als wir über Datenrettung geschrieben haben, dass man überhaupt bei SSDs eher die Probleme hat, Daten wiederzukriegen. Ja,
genau. Übrigens, einmaliges Überschreiben von Festplatten reicht.
Reicht doch.
Da ja, wir haben natürlich
7-mal muss es sein oder 11-mal, nein,
35.
Military Grade
löschen
oder so hieß es doch mal. 88-mal gelöscht, keine Ahnung.
Andreas Stiller hat sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt nochmal.
Es gibt lauter so
einen G36 löschen.
Ja, das ist auch nochmal eine Möglichkeit.
Also es gibt einen wunderbaren Artikel von Andreas Stiller, der beschreibt, wie man vielleicht doch noch ein paar Daten von gelöschten Festplatten runterkriegt.
Das ist das mit dem Elektronenmikroskop, oder?
Das ist dann, ja, das ist ein bisschen mehr Scan-Tunnel-Mikroskop und sowas. Magnetic Force Mikroskopie und was weiß ich. Also,
das ist aber auch nicht so unbedingt für den Heimbedarf, ne?
Das ist ein bisschen hardcore und es ist eher auch schon so ein wissenschaftlicher Ansatz, dass es eben doch noch ein bisschen was gibt, aber in der Praxis nein.
Und, ja, gut zu wissen. Gut zu wissen.
Cool. Ja, schön. Ja, was man nicht so alles findet, ne? Wenn man so Festplatten im Internet kauft.
Viel.
Finde ich interessant. Jo, Volker.
Muss ich jetzt was sagen?
Ach, dran. Du musst mir jetzt erstmal erklären,
wie heißt das?
Wie das heißt.
Also das, worüber ich reden soll.
Es ist nicht DVB-T2, oder?
So dachte schon, ich bis jetzt. Doch, ja, schon auch, aber es hat einen wichtigen...
aber doch.
Ganz wichtiger Zusatz, DVB-T2 HD ist es. Also DVB-T2...
Gibt es auch SD?
Nee, so nennt man es tatsächlich nicht, aber also, fangen wir von vorne an. Es gibt DVB-T, das können ganz viele hier gucken. Wird in Deutschland von 10% der Fernsehzuschauer ungefähr genutzt im Moment. Und das gibt es seit, weiß nicht, 2002, 2004, so in der Größenordnung hier in Deutschland. Da waren wir relativ spät, andere waren da schon viel früher.
Also das
früher.
Ist mit Antenne, ne?
Das ist quasi hier mit so einer Stabantenne oder mit einer Dachantenne kann man dann Fernsehen gucken. Und ist dann vor allem ja frei von irgendwelchen Kabelgebühren oder so. Ne? Das ist für viele so der Grund. Außerdem kann man die besonders bequem einfach irgendwo hinstellen und muss nicht zusehen, dass man irgendwo Antennenkabel sonst noch verlegt. Oft reicht halt sowas.
Ja, dann ist man aber auch frei von guter Bildqualität.
Ja, genau. Ne? Bei DVB-T ist man dann auch relativ frei von guter Bildqualität, wobei man sagen muss, damals der Sprung war ja von Analogfernsehen auf Digitalfernsehen. Das war schon ganz cool. Aber... Dann kam irgendwann DVB-T2, nur die Deutschen haben so spät DVB-T eingeführt, dass sie gesagt haben, können wir nicht 5 Jahre später den Leuten schon wieder sagen, ihr müsst jetzt umsteigen. Deswegen haben wir gewartet in Deutschland.
Wieso machen die doch bei Handys auch ständig G3?
Ja, aber 3G, das ist halt, 4G. Hier hing ja ganz viel dran. Das musste ja bundesweit ausgebaut werden. Da ging es darum, irgendwie die Grundversorgung zu sichern von den Öffentlich-Rechtlichen und so. Das war ein ziemlicher Aufriss. Das haben die dann halt gemacht und haben auch ziemlich weite Abdeckung. Und jetzt hieß es halt so, ja, und nun, wie soll es weitergehen? Digitale Dividende war im Gespräch, deswegen sollten die ganzen Sachen versteigert werden an die Mobilfunker. Ne? Ab 700 MHz geht alles an die Mobilfunker. Und dann war jetzt die Überlegung, man muss da ein bisschen Feuer drunter machen, also soll es jetzt DVB-T2 doch noch geben. Und dann haben sie sich aber gesagt, jetzt anfangen, jetzt noch H.264, das ist der Codec, den andere benutzen für HD. Also im Ausland kannst du in Frankreich und so kannst du schon ganz lange auch in Großbritannien in HD DVB-T gucken. Funktioniert da ganz toll. Die benutzen halt H.264, das ist der Codec, den man überall im Internet benutzt, den man auf Raubkopien findet, den man auf Blu-rays findet und halt auch eben im HDTV. So, und jetzt haben aber die Deutschen gesagt, wir machen es anders. Wir nehmen jetzt den Nachfolger. HEVC ist das, High Efficiency Video Coding. Mit dem tollen Erfolg, dass die ganzen Geräte, die man jetzt vielleicht schon hätte kaufen können, die DVB-T2 können, die im Ausland eingesetzt wurden, die für Europa produziert wurden, in Deutschland nicht funktionieren. Ganz großes Kino.
Super.
Bisschen blöd. Deswegen ist der Zusatz DVB-T2 HD ganz wichtig, wenn man sich irgendwie so ein Ding kaufen will. Wenn man sagt, möchte ich jetzt nehmen. Warum soll ich das überhaupt wollen?
Das andere DVB-T2 ist auch HD.
Ja, aber nicht in Deutschland.
Aber wir nennen das so, weil das diesen anderen Codec hat.
Genau, das andere haben sie, heißt einfach DVB-T2 und da kannst du über SD und HD empfangen, halt bis hin zu H.264 als Codec. Und da ist aber H.265 oder HEVC nicht vorgesehen, deswegen haben sie hier extra wenigstens gesagt HD. Und das ist auch tatsächlich die Clou, sag ich mal, warum will man das überhaupt haben? Abgesehen davon, dass man demnächst mit dem DVB-T-Receiver nichts mehr empfangen kann im nächsten Jahr. Das wird alles tatsächlich auch in HD ausgestrahlt. Sie haben also überlegt, was machen wir denn, damit die Leute überhaupt jetzt sagen, Mensch, ja, lohnt sich zu wechseln. Es wird alles in HD ausgestrahlt und sogar in 1080p50. Das wird im Moment überhaupt noch gar nirgends im deutschen Fernsehen so gemacht, sondern die Öffentlich-Rechtlichen senden in 720p, wenn sie in HD senden bisher, und die Privaten in 1080i50, das heißt Interlaced. Da muss dann irgendwie...
Interlaced, super.
Das ist nicht so schön, das ist damit weg und die werden also alles in diesem 1080p50 senden.
Und man kriegt jetzt auch schon Geräte, die du da liegen hast.
Genau, man kriegt tatsächlich Geräte und da ist aber ganz wichtig, man muss dann eben auf diverse Dinge achten. Also haben wir ja schon gelernt, ne? DVB-T2 allein reicht nicht.
Erinnert mich an diese USB-Geschichte da.
Ja, klar, das ist alles nicht einfach, leider. Und wenn man es haben will, man hat vielleicht schon ein Gerät sogar zu Hause, das es kann, ist eher selten, es sei denn, man hat einen 4K-Fernseher der aktuellen Generation, bei den alten wird es schwierig.
Beim Fernsehen war es echt ein Problem. Bei so einem Receiver, irgendwie, was kostet so ein Ding?
Also dieser hier kostet jetzt, der kann auch aufnehmen, der kostet irgendwie 70 Euro. Ja. Es gibt reine Empfänger, die auch nur die Öffentlich-Rechtlichen können. Da kann man sogar fast einen alten nehmen. Es gibt schon, egal, erzähl ich gleich. Die kosten so ab 40, 50 Euro. Ja, also ist nicht so wahnsinnig teuer. Oder man kauft einen Ultra-HD-Fernseher, der kostet dann 600 Euro oder so. Das
war ganz oft halt ein Fall, wenn ich jetzt Leseranfragen bekommen habe zu Fernsehtests, die wir gemacht haben. Das ist natürlich sehr ärgerlich, wenn du jetzt letztes Jahr irgendwie für ein paar tausend Euro einen Fernseher gekauft hast. Da stand dann irgendwo im Datenblatt auch DVB-T2 drin und die Leute haben gedacht, ich bin da auf der sicheren Seite. Um dann halt jetzt zu merken, irgendwie ein ein Jahr alter Fernseher, der kann es halt nicht, weil wir hier unser Extra-Süppchen mit dem Codec kochen.
Kann man das, ja, wobei, wenn, also kann man wenn
das per Software nachrüsten?
Ja, jein. Also wenn du ein Ultra-HD-TV kaufst, dann schon, weil die alle eigentlich in der Lage sein sollten, mit diesem Codec umzugehen. Ja, alle können HEVC von den neueren.
Der also,
ja, ich vereinfache das mal.
Auch, warum ich stöhne,
ja, das wird halt alles immer schlimmer. Und wir haben tatsächlich auch hier ein Gerät von Samsung, mit dem ging es nicht. Ja, der bräuchte ein Firmware-Update mindestens, damit es funktioniert. Also man muss halt diesen HEVC-Codec drin haben oder unterstützen. Beim PC geht das noch, da kannst du es mit Software machen, ansonsten brauchst du halt das in Hardware.
Der Codec ist in Hardware, weil da halt echt viel Daten hin und her geschoben werden. Und ja, wir haben tatsächlich auch Fernseher gehabt, die es können, aber nicht am Tuner. Ne, die können das dann halt, wenn du halt zum Beispiel Streaming-Sachen dir angucken willst oder über wo auch immer der Content herkommt, aber die konnten es am Tuner nicht, weil da halt einfach die Leitungen nicht verdrahtet sind. Der Chip ist halt einfach mit dem Tuner einfach elektrisch nicht irgendwie in Verbindung.
Genau, manchmal sind das auch verschiedene Socks oder
komplett unterschiedliche Platinen im Gerät und da kannst du mit dem Firmware-Update dann auch keinen Blumentopf mehr gewinnen, mit ein bisschen Pech.
Genau, mit ein bisschen Pech, genau. Das ist das Übel daran. Genau, deswegen muss man jetzt so ein bisschen gucken, wie kriege ich überhaupt raus, ob mein Gerät es kann. Also da gibt es erstmal Listen von der deutschen TV-Plattform, da kann man nachgucken. Alternativ kann man halt checken, was habe ich denn? Habe ich DVB-T2-Tuner ist schon mal Mindestvoraussetzung, weil das ohnehin nicht abwärtskompatibel ist. Also auch DVB-T2 ist schon nicht abwärtskompatibel. Das heißt, mit DVB-T-Empfänger habe ich keine Chance, irgendwas zu sehen, was über DVB-T2 kommt, weil da neue Technik eingesetzt wird, auch für die ganzen Korrekturmaßnahmen und sowas. Das nächste ist dann eben zu gucken, habe ich einen HEVC-Decoder und dann kann es immer noch passieren, dass es trotzdem nicht funktioniert, weil ich einen Fernseher habe, der zu doof gebaut ist. Und wenn ich die Privatsender gucken will, ne, da ist ja immer, kennt man schon vom Kabelfernsehen, von Satellit, jetzt dann auch bei DVB-T2HD, kommt das Problem, die sind verschlüsselt. Also alle Privatsender werden verschlüsselt ausgestrahlt, deswegen sind die überhaupt nur wieder mit dabei. Ja, sonst hätte man die gar nicht bewegen können. Die haben also gedacht, hier verschlüsselt und in HD, kennen die Leute sowieso. Egal, wo du jetzt die Privatsender in HD gucken willst, musst du dann bezahlen, über kurz oder lang. Hier ist es in der Testphase jetzt, in der Pilotphase nennt sich das, die jetzt bis März nächsten Jahres laufen soll, glaube ich, ist es erstmal kostenfrei. Danach, wenn du ein neues Gerät kaufst, sind es 3 Monate, glaube ich, Frist und dann musst du bezahlen. Und zwar, wie sagen die so schön, einen mittleren einstelligen Euro-Bereich pro Monat. Also 5 Euro plus minus 2 Euro, wahrscheinlich sind es nachher 7,99 oder so. Die musst du dann bezahlen, damit es entschlüsselt wird. So, und jetzt kommt noch das Entschlüsselungsproblem. Deswegen, ich habe hier extra das mal mitgebracht. Also dieses Logo ist schon mal ganz wichtig, das Grüne da. Warte, ich halte das mal so hoch. Wenn das drauf ist auf so einer Box, ja, dann bedeutet das, dieses Gerät ist generell in der Lage, also ich habe hier noch so einen, ne, da ist nur dieser Aufkleber drauf, kann gleich zeigen, bei dem anderen ist noch ein anderer mit drauf. Das heißt, mit diesem Gerät bin ich grundsätzlich in der Lage, die Sachen alle anzuschauen, die ausgestrahlt werden. Momentan sind das 6 Sender, später werden das so um die 50 sein, also auch HD, wie gesagt, alles von öffentlich-rechtlich und privat. Das hier ist nur vorbereitet darauf, dass ich die Privatsender sehen kann.
Also, dass das überhaupt entschlüsseln kann.
Dass es überhaupt entschlüsseln kann.
Irgendwie eine Karte
das dafür, heißt, oder wie genau, das? Wenn ich so ein Symbol habe, heißt das entweder, ich kann es freischalten, ja, oder ich brauche eine Smartkarte. Keine Smartkarte, sondern ein Entschlüsselungsmodul. Tatsächlich ein C-Plus-kompatibles CAM-Modul, das ich da reinstecken kann.
Also wie in den Fernsehern.
Wie bei normalen Fernsehern jetzt schon. Genau, das brauche ich. Das kriegt man im Moment einzeln für 80 Euro. Ist teurer als so ein gesamter Receiver. Super. Ist ganz toll. So, und ganz wichtig ist, hier ist noch ein Aufkleber drauf. Wenn man das sehen kann, da steht, also ich kann es auch für die Hörer vor allem sagen, da steht nicht nur dieses DVB-T2HD in grün, sondern da steht noch Freenet-TV. Freenet kennt man aber eigentlich von woanders.
Wollte ich gerade sagen.
Freenet, genau, das sind sogar die gleichen. Die Freenet AG hat den Technikdienstleister, der das alles gemacht hat, gekauft. Die haben den übernommen und sich gesagt, Mensch, wir gehen jetzt hin und vermarkten die Privatsender als Freenet-TV, was besonders perfide ist, weil Free drin, also das ist halt so ein bisschen komisch, das passt halt mit dem Firmennamen nicht.
Ja? Bezahlfernsehen.
Der Witz war, Free-TV war bisher immer das Privatfernsehen, ja, das hieß immer schon Free-TV, was eigentlich nichts kostet, aber dann doch verschlüsselt war teilweise, jetzt ist es ja auch im Kabel unverschlüsselt und Freenet-TV ist jetzt ausgerechnet nichts, was free ist, sondern das, was du bezahlen musst. Und auf manchen Geräten wird also beides draufkleben. Auf vielen Geräten, wie bei diesem hier, ist nicht beides drauf, obwohl das tatsächlich kann. Also hier steht DVB-T2 HD. Und dann guckt man auf die Rückseite und dann ist ganz interessant, hier steht so ein kleines Wörtchen, ganz wichtig. Ist übrigens total verwirrend. Hier steht nochmal ganz spannend. DVB-T2 H265, DVB-T2 H264, DVB-T und zur Entschlüsselung Richtung Irdeto. Die benutzen also zur Irdeto.
Ach du kennst Scheiße, noch? Ja, das kenne ich noch.
Aus alten Zeiten, die haben sich aber weiterentwickelt, ist die Behauptung. Also die benutzen zur Entschlüsselung Irdeto. Dieses Ding kann das, aber es ist trotzdem vorne der andere Aufkleber nicht drauf. Das heißt, es ist im Moment echt ein bisschen chaotisch, rauszufinden, welches Gerät kann eigentlich was. Da gibt es aber schöne Listen im Internet, die versprechen, da die richtigen zu nennen. Und ansonsten sind wir ja momentan noch in der Pilotphase. Das heißt, es gibt auch gar nicht alle Geräte momentan, die angekündigt sind. Das dauert alles so ein bisschen. Ja,
du spielst also immer mit dieser Antenne rum. Brauche ich auch eine neue Antenne?
Nee,
oder?
Das ist übrigens auch spannend. Man braucht tatsächlich keine neue Antenne, aber oh, die Antennenhersteller kommen natürlich trotzdem um die Ecke und sagen, für DVB-T2 HD gibt es jetzt die total guten Antennen. Das ist total eingeschlafen gewesen, dieser Markt. Ja, der war mal vor 7, 8 Jahren interessant, als das halt eingeführt wurde, das andere, oder vor 10 Jahren. Und jetzt plötzlich heißt es wieder, Mensch, wir haben ganz tolle Antennen, sind die gleichen mit einem neuen Aufkleber drauf. Auf, ne?
Okay, wenigstens das, ne? Da gab es ja auch Unterschiede mit Modulation und Gedöns. Also es, theoretisch hätte es ja sogar sein können, dass man eventuell...
Ja, die Frequenzbänder sind ja noch dieselben, die du empfangen musst. Ja, also die Frequenzbänder sind dieselben, deswegen sind auch die Antennen grundsätzlich dieselben. Vielleicht gibt es heutzutage aktive Antennen, die besser verstärken tatsächlich als die alten, wenn man eine alte da rumstehen hat.
Wie viel Gigahertz?
Wie gesagt, die obersten Frequenzen liegen bei 700 Megahertz. Also keine Gigahertz, nicht ganz.
Wie viel Kilohertz?
Ja, das rechnest du jetzt mal aus. So, wir machen so lange weiter. Ja, nein.
Zwei
also
Fragen
das
noch.
Ist, das
man
ist,
nicht? Zwei Fragen noch. Zwei du Fragen. Hast gesagt, irgendwann, wir sind jetzt in der Pilotphase.
Richtig.
Die läuft bis März nächsten Jahres oder so ähnlich.
Genau,
dann
ja,
geht das Ganze in Regelbetrieb?
Genau, dann geht es in Regelbetrieb. Also im Moment kriegst du 6 Sender, das erste ZDF und die üblichen Verdächtigen ProSieben, Sat1, RTL und Vox.
Gut.
Und dann geht das genau, ganz wichtig vielleicht nochmal, ich hatte ja nur so angedeutet, danach sieht man nichts mehr, dann geht es in Regelbetrieb. Und der Regelbetrieb bedeutet, dass die ganzen Sendefrequenzen, die jetzt für DVB-T genutzt werden, mit den schönen alten Receivern, die möglicherweise wir alle irgendwo zu Hause stehen haben, das Ganze dann zur Altmetall oder Altelektronik machen, weil gut, umgeschaltet wird. DVB-T2 HD, wie gesagt, nicht abwärtskompatibel ist, beziehungsweise die Datenströme anders sind. Ich kann es also nicht empfangen. Und ja, dann kann ich nur in ein paar Regionen noch was sehen, nämlich da, wo die Öffentlich-Rechtlichen sagen, oh, das ist uns so wichtig, dass wir da die Frist verlängern, dass die Leute umsteigen können. Dann wird da wahrscheinlich immer unten dieses Laufband kommen.
Gott, nicht
demnächst
wird
dieser Sender abgeschaltet. Bitte wechseln Sie zu. Informationen bekommen Sie bei daserste.de/DVB-T2HD oder sowas. Das
und
wird dann kommen.
Der Pilot läuft jetzt so, dass wir nebenbei, was weiß ich, in Hannover das alles empfangen können? Oder genau. Gibt es überall schon Regionen?
Es gibt in 18 Ballungsregionen in Deutschland. Das sind ganz viele von denen, wo man auch vorher schon, oder was heißt vorher schon, momentan schon die Privatsender auch bekommt. Also das heißt, die wirklich, da wo sie gesagt haben, das lohnt sich, da haben die jetzt auch angefangen, die Umrüstung zu machen. Da gibt es eine Frequenz, wo dieses Bouquet oder dieser Transponder läuft mit den 6 Sendern. Und alle anderen DVB-T-Programme laufen da drauf noch, aber die werden halt alle abgeschaltet, wenn das nächste Jahr dann irgendwie der Regelbetrieb startet.
Das heißt also, wir haben demnächst dann wirklich ganz, ganz viel
Elektronikschrott. Es gibt ganz, ganz, ganz viel Elektronikschrott. DVB-T2-fähige Empfänger, die für einen PC sind, könnte man weiter nutzen für die Öffentlich-Rechtlichen. Das geht, wenn man da einfach den passenden Codec benutzt. Also das haben wir schon ausprobiert. Die ganzen Hersteller von TV-Software rüsten das Zeug gerade um. Also das heißt, die kann man nutzen, aber eben nur für die Öffentlich-Rechtlichen.
Macht ihr dann, wenn das Ganze ansteht, bitte mal eine Anleitung, wie man aus seinen Receivern die alten Festplatten ausbaut und löscht?
Ja, ich hatte gerade schon überlegt, wir machen ein großes Termitfeuerwerk und die Leute schicken uns das alles, aber nee, das lassen wir lieber.
Nee. Wir haben schon genug Elektronikschrott hier rumstehen.
Wir haben schon genug Schrott, den wir nicht loswerden.
Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber...
Also es klingt doch so simpel. Ich bin felsenfest vom Erfolg überzeugt.
Ich bin ja komplett verwirrt.
Das ist
ich
schön.
Hoffe, da steht hier nochmal
drin. Da steht da nochmal drin. Wir haben auch schon Meldungen dazu geschrieben online, da kann man es auch nochmal gucken. Ganz wichtig ist halt immer auf diese Logos gucken, beziehungsweise wenn die nicht drauf sind, diese drei Kriterien. Aber man kriegt wirklich, und da habe ich ja gar nicht drüber gesprochen, man kriegt ein wirklich viel, viel besseres Bild. Also wir haben das auch, so ein Vergleichsbild, kann man auch online gucken. Da sieht man jetzt schon, obwohl das meiste noch hochgerechnet ist, dass das Bild bei den richtigen Programmen, also bei der so Tagesschau und so, da sieht man jetzt schon, dass die Auflösung tatsächlich besser ist. Und die werden das halt nach und nach jetzt angleichen. Und
ketzerische Frage, wird das Programm dadurch auch besser?
Leider nur die grafische Qualität, aber die Inhalte bleiben natürlich, würde ich sagen, gleich.
Wann stellen die das eigentlich um? Direkt zur WM in 2 Jahren oder so?
Was sollen sie umstellen?
Die Frequenzen.
Nächstes Jahr werden die alle. Okay. Nächstes Jahr passiert das alles. Da sind die ab wahrscheinlich spätestens Juni wird alles weg sein für DVB-T.
Im Sommerloch.
Im Sommerloch, genau. Passend im Nicht-WM-Jahr. Aber jetzt, ganz viele Kollegen haben schon gefragt, ey, kann ich mal so ein Ding leihen? Ganz praktisch. Es gibt viele, die gucken tatsächlich über DVB-T von den Kollegen.
Ich auch, aber dann glaube ich nicht mehr.
Das ist halt die Frage, genau. Also ich meine, du hast nur noch den Vorteil, dass du keine Kabelgebühren zahlst und dass du das Ding überall mit hinschleppen kannst.
Kabelgebühren sind bei mir in der Miete mit drin, also das käme dann glaube ich, nicht in Frage, dass ich mir dann jetzt so ein Ding kaufe und
Weitfernseher höchstens.
Vor allem diese ganzen Aufkleber, da freut sich ja wieder nur die Aufkleberindustrie. Wenn das schon mehr als 3 Aufkleber hat, da werde ich schon...
Ich vermute mal, da ist so ein Logoprogramm, wo die bestimmt Geld für haben wollen, für die Zertifizierung. Deswegen wird es auf vielen Geräten nicht drauf sein. Das verwirrt dann komplett. Aber ich gehe mal davon aus, so Ende des Jahres, wo es dann akut wird für die meisten, wird das hoffentlich ein bisschen klarer sein. Gibt es bestimmt einen dritten Aufkleber, der die anderen ablöst oder so. Mal sehen.
Kram mal auf meinem Backup-Festplatten nach den alten Premiere-Hacking-Programmen.
Meinst du, dass die noch funktionieren mit Edetto?
Nein. Wir werden neue Karten rausgeben. Bei Edetto oder Betacrypt war ja immer nur die Karte das Problem, nie das System.
Die Karte, von wegen, wo du das sagst, diese Geräte haben gar keinen Slot für sowas. Also dieses dieses hier nicht. Da ist ein Embedded drin. Da ist im Prinzip ist das schon nicht viel was anderes als ein Softcam.
Ja, okay.
Also das wird nochmal sehr interessant werden, wie das dann so weitergeht. Und die werden dann halt freigeschaltet über das TV-Signal wie gehabt. Und bin ich sehr gespannt. Powered by Edetto steht hier extra drauf. Secured.
Da juckst du mir ja schon wieder in den Fingern, ja, wenn sie sagen
gespannt, Secured. Wie gut das Ganze funktioniert. Eine schön, immerhin HD, hört mal, jetzt seid mal nicht so negativ.
Stefan, lass uns mal über Dinge reden, die funktionieren. Zum Beispiel Elektroautos. Du bist mit dem Kollegen Sven Hansen irgendwie nach Österreich gefahren, ne?
Genau. Also wir hatten ohnehin eine Dienstreise und wollten uns einen Smart-Home-Prototypen anschauen und haben gedacht, das würde so...
Ihr habt das gar nicht einfach so zum Spaß gemacht.
Nee, wir haben...
dienstlich, weißt du doch.
Das ist immer harte Arbeit, was wir machen. und wir wollten das halt ganz gerne verbinden, was halt thematisch auch super gepasst hat, weil wir gedacht haben, okay, das Haus der Zukunft können wir dann eigentlich auch konsequenterweise mal mit dem Auto der Zukunft anfahren. Weil alle Leute halt immer nur reden und sagen, ja, Elektroautos für die Stadt im Prinzip irgendwie ganz gut, aber unfassbar schlecht auf langen Strecken, wegen Laden und begrenzter Reichweite und ist halt viel Mundpropaganda und halt auch viel manchmal irgendwie so ein bisschen die Angst und Sorge von den Leuten, die da irgendwie so ein bisschen mit reinspielt bei solchen Aussagen, haben wir gedacht, nee, das probieren wir jetzt einfach mal aus und gucken, wie schlimm es wirklich ist.
Und wie schlimm ist
Also ihr habt auf dem Hinweg, habt ihr irgendwie 3 Tage gebraucht, ne?
Ja, aber Sven reist halt gerne gemütlich.
Ne? Ich kann mich erinnern, ich bin die Strecke mal an einem Tag gefahren.
Ja, natürlich.
In einem Twingo. Das hätte ich wahrscheinlich auch geschafft, habe ich nur nicht geschafft, kann ich ja gleich noch sagen, warum. Sven ist abends losgefahren und das über Nacht zu fahren, da hat er von vornherein keine Lust gehabt und hat deswegen dann in Nörten-Harmberg, da hinten Großraum Göttingen, schon direkt die erste Übernachtung
gemacht. Da, wo er sein Handy auf dem Auto hat.
Genau, da hat schon die erste Übernachtung. Und das hätte nicht sein müssen nach 1,5 Stunden Fahrt. Ne? Also er hätte eigentlich noch Restreichweite gehabt und man muss dann auch nicht nach 1,5 Stunden nach dem Losfahren schon schlafen gehen.
Ich merke schon, also der hat es dir schon in den Finger gekitzelt.
Ja, ich bin da zu ungeduldig. Ich kann nicht. Also, und dann wollte er eigentlich am zweiten Tag im Prinzip durchfahren. Es gibt aber ein sehr großes Internetforum, wo sich Elektroautofahrer aus Deutschland zusammenfinden. Die sind da auch relativ schnell darauf aufmerksam geworden und hatten das dann akribisch verfolgt und auch mitdiskutiert.
Ihr habt das ja schön so live.
Genau, wir haben einen Live-Ticker gehabt gemacht, und ja. Einer der Forenmitglieder fand das halt so spannend, dass er so auf blauen Dunst mal auf eine der Säulen schon mal hingefahren ist mit seinem eigenen Elektrofahrzeug und hat geguckt, ob Sven da zufällig zum Tanken vorbeikommt. Kam er dann auch und dann haben die beiden sich halt ewig lang noch verquatscht und es war dann relativ spät und dann hat Sven gesagt, oh, dann hänge ich noch eine Übernachtung dran, jetzt wo wir hier irgendwie zwei Stunden geplaudert haben, irgendwie wird es mir jetzt doch zu spät durchzufahren.
Das Auto konnte gar nichts dafür.
Also das Auto konnte definitiv nichts dafür, dass
manchmal Sven der Fahrer
3 Tage gebraucht hat. Und eigentlich konnte das Auto auch nichts dafür, dass ich 1,5 Tage gebraucht habe. Ich hätte es wohl in einem Rutsch hingekriegt.
Du hast ja dann gesagt, du willst die Ehrenrettung machen und jetzt auf dem Rückweg.
Genau, genau. Also im Prinzip ist es auch so schlimm nicht gewesen. Also das waren ja die Fragen, die wir oft gekriegt haben, wie weit kommt man denn damit? Und dann haben wir gesagt, ja, also mit dem Nissan Leaf, den wir hatten, der hat einen 30 Kilowattstunden Akku. Das heißt, damit kommt man bei sparsamer Fahrweise, 200 Kilometer sind schon drin. Übrigens. Und da haben alle gesagt, oh, 200 Kilometer nur, wie lange dauert denn das Aufladen? Und Sven und ich mit stolz geschwellter Brust, der kann schnell laden, der ist in einer halben Stunde voll. Und die Leute, hä? Eine halbe Stunde? Ja. Ich tanke in 3 Minuten. Aber man muss wirklich dazu Ehrenrettung von dem Auto sagen, das ist viel Strom, was dieser Akku frisst. Ne? Also wenn du das Wägelchen irgendwie an der Haushaltssteckdose auflädst, dauert es 13 Stunden. Ne?
Dann gehen die Lichter beim Nachbarn
genau, aus. Ne, und die Lichter beim Nachbarn gehen vielleicht auch aus. Und gemessen daran ist 20 Minuten auf 80% laden und in einer halben Stunde vollladen eigentlich Irrsinn. Das wäre halt so, als wenn dein Handy in 30 Sekunden von 0 auf 100 auflädst. Ne? Das ist schon geil eigentlich.
Volker hat eine Frage.
Eigentlich jetzt zwei. Wahrscheinlich habe ich gleich die zweite wieder vergessen. Die erste hast du schon gesagt, wie weit du überhaupt gefahren bist?
Wohin du gefahren bist? Das waren, ja, also wir sind übrigens nicht, haben wir viel Schelte dafür gekriegt, wir sind nicht in die Alpen gefahren, nicht mal annähernd. der Ort Kollerschlag liegt so 50 Kilometer hinter der Grenze neben Passau. Also von Hannover darunter die Strecke A7.
Das habe ich beim Verfolgen gar nicht mitgekriegt.
Das sind, wenn man es direkt fährt, 750 Kilometer. Bei mir waren es lustigerweise auf dem Rückweg 800 und knapp, aber.
Navi?
Ja, Dummheit des Fahrers in erster Linie, ja. Und eine gesperrte Autobahnauffahrt.
Und die zweite Frage, wo wir das jetzt geklärt haben, also 750 Kilometer, weil die, ne, man denkt ja so, hä, 3 Tage, warum fahren die überhaupt so lang, was soll denn der Quatsch? Die zweite Frage ist dann eigentlich, muss man da nicht eher sagen, wenn du sagst, hier stolz geschwellte Brust und du vergleichst gerade mit dem Handyladen, du musst aber eigentlich vergleichen, dass du ein Auto normalerweise an der Tankstelle in 5 Minuten volltankst und weiterfährst.
Stimmt.
Also ein Benziner.
Das stimmt.
Ja, und das ist ja das eigentlich, weswegen die Leute alle sagen so, boah, hast du eine Meise? Ich sitze da keine Dreiviertelstunde und warte, bis dann das Auto vorgeladen ist.
Also das muss man tatsächlich so auch sagen. Also jetzt, man muss halt auch so ein bisschen gucken, für wen sich das eignen würde. Wenn du jetzt sagst, ich muss eine 700-Kilometer-Strecke fahren und ich kann mir die Zeit dafür nehmen, dass ich A, nicht mit 200 da im Tiefflug über die linke Stur bügle.
Kann man auch anders fahren?
Wie
weit kommt man dann?
Nicht so weit, dann kommt ja selbst ein Tesla nicht mehr besonders weit. Also es ist mit Sicherheit nichts, wo du sagst, ich fahre jetzt irgendwie mit Kind und Kegel, irgendwie, wie man das früher in den 90ern gemacht hat, irgendwie das Auto bis unter die Dachkante vollgestopft und 2 Kinder auf dem Rücksitz fahre ich damit jetzt mal nach Rimini.
So bin ich nach Wien gefahren, ja. Mit einem komplett vollen Twingo, mit 4 Leuten drin, Gepäck hinten. Da habe ich übrigens einen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt. Berg runter, 187 km/h.
Twingo, ich habe das Twingo.
Ich applaudiere mal.
Nicht schlecht.
Aber heute, nee, also das war heißt, Digitaltacho,
könnte man gut genau. Heute muss man sich also entscheiden, heißt das, ja? Also heute lässt man dann die Kinder und das ganze Gepäck zu Hause.
Damit
man
wird dann nicht nur die Fahrt, sondern auch gleich der ganze Urlaub viel entspannter. nee, ich fand, also es kommt halt wirklich darauf an. Ich finde, lange Strecken sollte man dann halt vielleicht so irgendwie den Zug in Erwägung ziehen. So jetzt 500 bis 700 Kilometer kannst du halt mit so einem Auto machen, wenn du es ein bisschen planst. Und dann tut es auch nicht so weh eigentlich.
Man macht also, ja dann eigentlich auch die Pausen, die man eigentlich machen sollte.
Genau, ne, beim genau. Also ich bin halt kein...
Alle 1,5 Stunden?
Ja, wie schnell bist du denn gefahren?
Ich bin, es hat ein bisschen geschwankt. Also ich habe das tatsächlich eine Tankfüllungsetappe gemacht, dass ich mich mit 94 km/h wirklich sehr dicht hinter einen LKW geklemmt habe, um dessen Windschatten ein bisschen mitzunehmen.
Geile Methoden.
Das geht. Spaß ist das anders. Es geht. Das, funktioniert aber tatsächlich gut, wenn du dann halt fährst und siehst die Kilometermarken vorbeirauschen und denkst, Mensch, cool, irgendwie bin ich jetzt 50 Kilometer gefahren und meine Reichweite hat sich in der Zeit nur um 30 verringert. hatte für mich irgendwie so einen Gamification-Faktor. Das macht dann irgendwie Bock, dass man halt versucht, einfach mal weit zu kommen. Ich bin da meistens so 110 gefahren. Das ist irgendwie ein ganz schönes Reisetempo. Ich bin eh nicht so der Autobahnheizer. Ich finde es tendenziell anstrengend,
dann schneller musst du jetzt als 130 zu fahren.
Und wenn du halt so mit 100, 110 irgendwie fährst, dann machst du halt alle 2 Stunden im Idealfall eine Viertelstunde Pause. Das schränkt gar nicht so stark ein, wie man es jetzt denken würde.
Warum habt ihr dann trotzdem so lange gebraucht?
Naja.
Ja. Zweite ketzerische Frage.
Ja, nee, die ist auch berechtigt. Das war bei mir irgendwie eine Verkettung von mehreren ungünstigen Umständen. Also zum einen hast du natürlich irgendwie das Problem, der Leaf kommt halt jetzt je nach Fahrweise irgendwie so zwischen 150 und 210 Kilometer weit.
Dazu muss
und du hast, den Satz muss ich zu Ende sagen, du hast ja nicht jetzt irgendwie eichstrich genau alle 190 Kilometer eine Elektrozapfsäule auf einem Rastplatz. Ne? Und es kann sein, dass 2 Säulen mal irgendwie nur 80 Kilometer auseinander sind und dann sind es halt mal 140 bis zur nächsten. Du musst dir das schon vorab irgendwie vielleicht mal irgendwo anschauen und gucken, wo will ich hin, wo sind die Säulen und wo würde ich dann idealerweise meinen Tankstopp einrichten. Das habe ich halt nicht gemacht. Das war halt schon mal irgendwie blöd von mir.
Du bist einfach gefahren, so
genau,
wie mit einem normalen Auto.
Genau, ich bin einfach gefahren.
Und das soll ja auch so
sein,
oder
nicht? Das Navi sagt dir das nicht? Ich dachte, das Navi quasselt dich voll.
Ja, das Navi
war irgendwie... Der Tesla macht das.
Ja, so, der Nissan macht das jetzt auch, wie wir jetzt hinterher rückwirkend rausgefunden haben. Wir waren nur so ein bisschen blöd. Nee, das ist aber auch wirklich kacke gelöst bei diesem Navi-Gerät. Du kannst auf der zweitgrößten Zoom-Stufe werden dir tatsächlich Rastsäulen oder Ladesäulen auf der Strecke eingezeichnet. Dann ist der ganze Kartenausschnitt aber irgendwie nur 800 Meter lang. Ja? Das heißt, ich fahre da mit 120 auf der Autobahn und dann ist halt die Säule irgendwie einmal auf dem Navi durchgerauscht. Und wenn du eine größere Zoom-Stufe machst, wo ich dann halt wenigstens mal irgendwie den Bereich von Passau bis Würzburg sehen konnte, dann waren da halt keine Säulen mehr auf dem Navi.
Weil ich dachte,
das war mir dann halt da schon zu blöd, da habe ich es dann halt mit dem Handy gemacht. Da gibt es gute Apps, die einem Ladesäulen anzeigen. So. Aber war das halt so rund lief. Ich habe mich halt reingesetzt, bin losgefahren, habe mich noch darauf verlassen, dass das Navi mir irgendwann eine Säule nennt, die passt. Bin gefahren und die Reichweite ging halt so runter und bei 60 Kilometer Reichweite habe ich gedacht, nee, jetzt muss ja doch mal was passieren hier irgendwie. Und habe dann, weil das Navi irgendwie gar nicht geholfen hat, im Handy nachgeguckt und die Säulenfinder-App, die ich nun benutzt hatte, die sagt, ja, in 80 Kilometern ist eine. Ich hatte halt aber nur noch 60 Kilometer Reichweite.
Also hast du geschoben.
Das war doof. Nee,
Windschatten dann, ging dann auch nicht mehr.
Ne? Nee, habe ich mich nicht getraut, ehrlich gesagt. Ich wollte mir jetzt nicht die Blöße geben, irgendwie groß zu sagen, ich schlage Sven und bleib irgendwie vor dem ersten Tankstopp liegen. Da hatte ich irgendwie keine Lust.
Hätte ich lustig gefunden.
Ja, ich nicht so.
Ich hätte wetten können, bei einem der ersten Videos, wir haben da so Videos eingebaut, hatte Sven das Auto gezeigt, wie er das Navi programmiert und dann kommt nämlich eine Nachfrage von dem Navi, das dann irgendwie sagt, die Restreichweite ist relativ gering, soll direkt die nächste Zapfsäule.
Ja, das hat es mir auch gesagt. Und habe ich gesagt, easy, geil, ich fahre jetzt los.
Ach so, und Computer macht
und dann macht es das dann halt nicht mehr.
Das ist natürlich das ist natürlich fies.
Jedenfalls nicht in der Zoom-Stufe, die ich da eingestellt hatte.
Ich muss übrigens auch mal sagen, dass das liegt mir die ganze Zeit auf der Zunge, das ist ein unsäglich hässliches Auto. Ich habe den mal recherchiert wegen der Sicherheitslücke und meine
Fresse. Ja, über Geschmack lässt sich streiten. Mir gefällt er tatsächlich auch nicht. Ich glaube aber nach allem, ich bin jetzt nicht jedes Elektroauto schon gefahren, was es gibt, aber ein paar waren es schon. Der ist irgendwie vom Preis-Leistungs-Verhältnis und von der Alltagstauglichkeit ist der gut. Das muss man halt wirklich sagen. Also wenn du so einen Golf oder einen Smart elektrisch kaufst, je nachdem, ob man die Heizung auch mal anmachen möchte im Winter, so 80 bis 150 Kilometer, finde ich, wäre mir jetzt auch
dann
zu wenig.
Dann bleibst du ja mitten in der Lüneburger Heide liegen, wenn du
nach Hamburg fahren willst. Und dann geht die Klimaanlage
auch nicht mehr. Säulen.
Ich will jetzt auch nicht so hart bashen. Irgendwie. Eigentlich sind Elektroautos wirklich toll und hoffentlich auch die Zukunft, aber VW hat uns den Golf aus Wolfsburg auf dem Tieflader hierher gebracht. Soweit ist Wolfsburg-Hannover ja nicht weg. Also da habe ich auch gehört, die Elektroautos kommen sogar immer auf den Tieflader, weil denen das wohl zu blöd ist, die über weitere Strecken zu fahren. Aber von Wolfsburg, die 70 Kilometer, hätte ich gedacht, ach komm Leute,
das hätte da wenn die ihre eigenen Autos nicht mal so ausliefern wollen.
Weil die wahrscheinlich einen vollen Akku haben.
Ja, genau, das war Service für uns, dass wir gleich losfahren dürfen, bestimmt.
Wahrscheinlich.
Um die Geschichte zu Ende zu erzählen, ich musste dann halt an der nächsten Autobahnabfahrt habe ich dann umgedreht, bin dann irgendwie nochmal 30 Kilometer zurückgefahren und habe mir dann eine Nicht-Schnellladesäule irgendwo in der Pampa da gesucht, in bayerischen Bergen. Und habe da dann auch irgendwie...
Da ist eine Zapfsäule in der Nähe, Volker.
Kaffeezapfsäule.
Ja, nee, das war irgendwie ein ganz kleiner Ort, wo ich nicht erwartet hätte, dass ich da jetzt echt eine E-Säule finde. Und die war nicht mal besonders schnell. Da habe ich dann auch echt 1,5 Stunden irgendwie dumm rumgestanden.
Was macht man dann da so, wenn man.
Da war direkt neben der Säule war ein See. Ich bin spazieren gegangen. und ab danach.
Also, Bücher mitnehmen.
Ja, ab danach, also wie gesagt, das war halt echt klar mein Fehler. Wenn du natürlich irgendwie nicht im Auge behältst, wo du überhaupt tanken kannst und musst, dann bist du halt auch schön blöd, wenn du dann irgendwann mit der Reichweite in Probleme kommst. Danach war ich dann ein bisschen übervorsichtig. Da habe ich dann schon eigentlich viel zu viele Säulen angefahren. Da bin ich bei 40% Restkapazität immer schon tanken gewesen. Das hätte auch nicht sein müssen, weil dann grillst du den Akku auch. Also immer nur fahren oder schnell wieder aufladen. 12 Stunden am Stück, das fand er nicht so super. Der war schon.
Das hast du gesagt, die Temperaturanzeige ist dann irgendwie, der sagt dann,
ja.
Man darf dann gar nicht? Oder was
macht der dann? Der Ladevorgang drosselt sich vor allen Dingen auch runter. Also dieses von 0% auf 80% in 20 Minuten Schnellladen, wirklich nur unter idealen Bedingungen. Wenn der Akku zu heiß ist, dann gehen da auch keine 50 kW
runter. Also in Italien im Sommer geht das dann nicht.
Da kannst du ihn gar nicht tanken, genau deswegen.
Nee, also wie gesagt, wenn man es plant, geht's halt wirklich echt problemlos. Planen konnte ich dann am zweiten Tag nicht, weil das T-Mobile-Netz ausgefallen ist. Das war irgendwie auch total dämlich. Ersten Tag Tankstock vergeigt und dann ist es relativ spät geworden. Ich hätte es durchfahren können, aber ich habe auch keine Lust gehabt. Also länger als 12 Stunden am Stück Auto fahren lässt die Konzentration auch nach. Und wem, also was hätte ich jetzt bewiesen, wenn ich dann irgendwie nachts um 3:30 komplett übermüdet hier in Hannover angekommen wäre? Es wäre gegangen mit morgens losfahren. Bisschen planen wäre es problemlos gegangen, vielleicht sogar auch in 10 Stunden. Und so habe ich es dann im Prinzip abgebrochen, mir ein Hotel gesucht. Ja, und am nächsten Morgen, als ich losgefahren bin, gab es halt kein Internet mehr. Das heißt, ich konnte weder navigieren noch Säulen suchen, das war auch blöd.
Ja, meine Frau könnte ich dafür dann wahrscheinlich nicht begeistern, weil wir machen das, wenn wir in Urlaub fahren, immer so, dass wir eigentlich nicht auf einer Raststätte eine Pause machen, sondern irgendwie mal so ein bisschen kurz mal ab in die Pampa gehen.
Ja, kann sie ja.
Es gibt ja auch Säulen in der Pampa.
Ja, aber sie wäre ja dann nicht zu einer Säule, sondern irgendwo in die Pampa.
Aber schlecht. Die Orte in der Pampa sind ja Pampa genug, dass man mal aus dem Ort rausgehen kann vielleicht. Ja. Also das geht ja schon. Also es sind ja in Laatzen ist ja auch eine Säule. Ne? Dann würde man sich halt
Laatzen ist Pampa.
Und da kann man sich schon...
Hättest du denn überhaupt durch die Alpen fahren können? Also gibt es da
Säulen? Habe ich schon Leute gemacht, ja.
Laden und dann über einen Brenner und dann.
Da fahren sie ja Leute mit dem Fahrrad rüber.
Die müssen ja auch nicht zwischendurch Elektro tanken. Genau.
Also ich weiß jetzt nicht, wie das Ladesäulennetz in Italien ausgebaut ist. Das kann ich jetzt nicht sagen. Da hatte ich in der App nun nicht nachgeguckt. Hier in Deutschland ist es eigentlich okay. Also du kannst, glaube ich, schon, oder was heißt glaube ich, du kannst von Hannover oder Hamburg nach München fahren, ohne dass du irgendwann an eine Stelle kommst, wo du merkst, oh, hier ist jetzt so ein schwarzes Ladesäulenloch mitten in Deutschland. Ich muss umdrehen, weil ich komme hier nicht über diesen toten Punkt
weg. Wie sieht das so in Brandenburg aus mit den Ladesäulen?
Nee, es geht auch. Ich habe mal in der App so ein bisschen hin und her geschoben. Also ich glaube, so alle Städte, die man anfahren möchte, würde man von Hannover auch erreichen.
Da möchten sie gar nicht hin. Da haben wir schon mal keine Ladesäulen.
Das ist quasi die neue Art des Reiseführers.
Ja, also mein Fazit ist tatsächlich, wenn man bereit ist, ein bisschen zu planen, also für meine Mutter jetzt beispielsweise wäre es nicht, die ist nicht so handyaffin, die will sich da bestimmt nicht mit so einer Handy-Ladesäulen-App irgendwie hinsetzen und das planen. Aber wenn man die Bereitschaft mit hat oder sich ein E-Auto kauft mit einem Navi, mit was das kann und mit dem man klarkommt, dann ist das irgendwie nicht schlimm. Und das Fahren ist super angenehm. Also ich hatte Sven ja in dem einen Video auch schon gesagt, dieses lautlose, mehr oder weniger lautlose Dahingleiten ist eine ganz tolle Fahrerfahrung.
Mir fehlt dann was.
Ich bin kein Fan.
Ich bin kein
Fan. Fahrer einer Moto Guzzi, ich muss meinen Motor hören.
Du kannst ja über das Edutainment-System einfach Motorengeräusche einspielen.
Ja, hätte ich jetzt wirklich früher auch gesagt, aber Motorengeräusche werden, wenn es nicht gerade ein V8 ist, echt überschätzt.
Deswegen auch, das ist schon wie Fahrlasche.
V2 geht auch, meinst du, ja.
Ja, V2 geht auch.
Nee, jetzt gerade hier im Stadtverkehr ist es wirklich ganz toll, wenn du eine große Hauptverkehrsstraße fährst im Berufsverkehr. Ich fahre jetzt gerade von Renault den elektrischen Zoe jeden Tag zur Arbeit und nach Hause. und du stehst halt wirklich an Ampeln und wenn die auf grün springt, überall heulen irgendwelche Motoren auf, irgendein Dieseltransporter nagelt dir ins Ohr und mein Auto macht und
man
fährt dann
muss
los.
Allerdings aufpassen. Das ist
so schön.
Mich hätte in Isernhagen mal, wie heißt dieser BMW? Es gibt doch diesen
großen
i3 und i8. Der richtig großer.
Dann war es der i8.
Ja. Genau, der hatte mich in Isernhagen mal fast umgenagelt, ja, weil ich den nicht gehört habe, weil der da die Hauptstraße mit 70 lang fuhr und leise war wie...
Ja, man hört die Reifenabrollgeräusche, das ist halt das Gemeine. Und manche summen so leicht, ne?
Ja, der Renault Zoe summt zum Beispiel bis 30 km/h, ist auch so ein futuristisches Geräusch. Klingt auch so wie so Turbine, macht wirklich so ein Wuh, auch drehzahlabhängig. Das kann man abschalten, aber ich würde es tatsächlich auch anlassen zur Sicherheit.
Genau,
von Fußgängern und Radfahrern.
Das ist ein künstliches
Geräusch. Das ist ein künstliches Geräusch tatsächlich. Ab 30 übertönen es dann halt wirklich die Abrollgeräusche der Räder. Ab da hört man ihn dann eigentlich einigermaßen gut.
Kann man das irgendwie modden? Ich hätte da gerne so ein TIE Fighter
Geräusch. Da gibt es drei Geräusche schon zur Auswahl. Die kannst du umschalten. Wahrscheinlich kann man den auch hacken und eigene einbauen.
Knight Rider Musik.
Das Fahren ist wirklich toll. Also über die bayerischen Bergstraßen da zu meiner Pampa-Ladesäule. Es war sehr kurvenreich, da bin ich nur so 60, 70 gefahren, hatte die Fenster zu und ich habe Vögel zwitschern und Grillen zirpen gehört im Straßengraben und das ist wirklich cool. Ein tolles Fahren. Und wenn ich jetzt
spricht aber auch nicht für die Dichtung des Autos, ne? Wenn die Fenster zu sind.
Ich glaube gar nicht, wie laut diese Grillen sind. wenn ich mir halt wirklich vorstelle, dass hier in der Stadt alle Autos mal im Berufsverkehr elektrisch fahren würden, was das für ein Lebensqualitätsgewinn wäre, wenn der Verkehrslärm weg wäre. Also man kann sich eigentlich nur wünschen, und wäre wirklich, also das ist wirklich ein sehr persönliches Fazit, aber jetzt, wo es die E-Auto-Förderung gibt, irgendwie, wenn man halt wirklich irgendwie ein kleines Stadtauto sich ohnehin kaufen möchte und hat die Möglichkeit, den zu Hause zu laden, gibt es eigentlich keine Entschuldigung. Also es ist so toll, also selbst mit so einem lütten Ding wie dem Zoe oder dem Smart, dann haben die halt 130, der Zoe jetzt 130 Kilometer Reichweite, wenn er frisch geladen ist. Ich fahre 8 Kilometer zur Arbeit, kann ihn hier ranstöpseln, kann es aber auch im Prinzip eine Woche lang erstmal lassen, weil die 15 Kilometer am Tag müsste ich den nur alle Jubeljahre mal laden. Und dann hängt man über Nacht an der Steckdose, erst morgens wieder voll und alles wird gut. Und für weite Strecken müsste man dann sich halt sowas wie einen Nissan oder einen Tesla kaufen und dann geht auch das.
Dann hörst du nachher im Straßenverkehr
ist ein bisschen problematisch, ne? Was? Mit dem Tesla kaufen ist ein bisschen problematisch.
Tesla ist ein bisschen teurer noch.
Ja. Das Kaufen ist nicht problematisch, das Geld aufzutreiben.
Das Kaufen selber geht leicht, wenn man das Geld erstmal hat.
Ich glaube, das wird.
Das Fahren ist halt wirklich auch wirklich teuer. Also das Lautlose, es gibt halt.
Bist du mit dem Tesla schon gefahren als Gegensatz?
Ich bin mit dem Tesla schon gefahren, der ist natürlich Irrsinn, ne? Also ich weiß nicht, ob man jetzt irgendwie knapp 800 PS braucht und ob das Ding wirklich in 2,8 Sekunden auf 100 sein
ja.
muss.
Nutzt man nein, ja
die Antwort ist ja. Aber ist das jetzt so ein großer nicht. Unterschied vom Fahren her?
Der hat natürlich noch die ganzen Assistenzsysteme.
Nee, ich meine jetzt so rein dieses
also Reinsetzen, Losfahren. Dieses reine Fahren, also die Geräuschkulisse ist die gleiche. Der Tesla hat wirklich auch genau das gleiche. Turbinenmäßige, hochfrequente Pfeifen, wenn er losfährt, was aber futuristisch und irgendwie ganz cool klingt. Also es ist unaufdringlich. Also wie eine Waschmaschine, die anfängt zu schleudern, die macht ja auch einmal so nur viel, viel leiser und das ist ein angenehmes Geräusch. Da kann man eigentlich nimmt sich das nicht.
Ich stelle mir gerade die Waschmaschine vor, die neben mir angeht, während ich mit dem Tesla losfahre. Sehr schön.
Ich vermisse einfach meinen Betonmischer-Bollermotor.
Ja gut, den musst du dir dann zuschalten. Das wirst du die nicht mehr fahren dürfen, die anderen.
Wenn der Punkt kommt, gehe ich in den Untergrund.
2025. Ich habe gesagt, wenn das Bundesumweltamt fordert, bis 2050 keine Benziner oder kein Benzin und Diesel mehr, habe ich gesagt, das ist doch keine Forderung. Bitte ab 2025, so wie es die Norweger machen. Das ist wenigstens eine Forderung.
Ja, keinen Neuverkauf machen.
Dann bin ich hier weg. Dann ziehe ich in irgendein freiheitliches Land.
Wirklich, Fabi, wir fahren nachher mal um Block. Es ist gar nicht so schlimm. A, ziehen die Dinger wie Sau. Also
um das Geräusch?
Ich bin den Tesla in der Tat auch schon mal gefahren.
Gut, also wie gesagt, der ist halt Irrsinn.
Aber ich meine, andere Autos in der Klasse, also vergleichbar mit einer Corvette, die zieht auch so.
Der Nissan hat 110 PS und 250 Newtonmeter Drehmoment und das ist viel und das Geile ist, der hat die immer. Der hat die, wenn ich auf der Autobahn mit 90 hinter einem LKW rausziehe, das Gas durchlatsche, hat er die 250 Newtonmeter genauso wie am Außenstand an der Ampel. Es gibt kein Getriebe, es gibt keine Schaltvorgänge, diese
Zugkraft, alles.
Diese Zugkraftunterbrechung ist nicht da und ich habe wirklich hier im Stadtverkehr lässt du jeden an der Ampel stehen. Also definitiv, wenn ich aus Spaß, wenn die grün wurde, einen Kickdown gemacht habe, ich war über die Kreuzung.
Wir probieren das mal aus.
Bevor die anderen überhaupt losgefahren sind.
Machen das mal gegen den Motorrad und dann gucken wir mal. Aber wir müssen jetzt mal die Diskussion abbrechen. Ich habe hier schon Zeichen gekriegt aus der Regie, dass wir hier stundenlang
Kopf ab, Kopf ab.
Sehr interessante Diskussion. Wir müssen das vielleicht auch nochmal irgendwann. Also dann möchte ich aber, dass du durch die Alpen fährst, also über die Alpen, oder?
Ja, ich habe. Wir haben ja in dem anderen Video schon mal einen Aufruf gestartet. Hallo Tesla, große Reichweite, wir würden es ausprobieren.
Wir müssen dann mal, wir müssen mal hier wie Top Gear. Wir brauchen so eine Rennstrecke und dann machen wir mal. Ja, guck ich mal, wer von uns beiden schneller von der Linie wegkommt.
Oh ja, das machen wir gerne. Machen wir gerne.
Eine gute Idee.
Oder Johannes? Ja, Johannes sagt ja.
Gut. Ja, Johannes hat keine Lust mehr, glaube ich, ne?
Genau, Johannes sagt, wir sollen die Klappe halten und Schluss machen.
Dann machen wir jetzt an dem Punkt Schluss. Schön, dass ihr zugeguckt habt. Wie gesagt, ihr könnt uns immer schreiben, Feedback, wenn ihr gerne Elektroautos fahrt. Uplink@ct.de und sonst noch Facebook und so.
Genau.
Wir sehen uns.
Ciao. CT Uplink.